Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 3 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und nehmen vor Ort diesen Podcast auf. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet deshalb zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes. In der letzten Folge haben wir Friedel Rothe kennengelernt, ein rebellischer Teenager, der im Nachtleben Hannovers unterwegs war. Wir haben erfahren, wie er auf Fritz Hamann trifft, wie er mit ihm mehrere Tage verbringt, bevor er den Tod findet. Und wir haben erfahren, wie das Leben zu der damaligen Zeit für Männer ist, die andere Männer lieben, an welchen Orten sie sich frei bewegen können, an welchen Orten die Puppenjungs ihre Dienste anbieten und wie sich Fritz Hamann in dieser Szene zurechtfindet. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten tatsächlich dort. Denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In dieser Folge wollen wir versuchen zu verstehen, was Fritz Hamann zu dem gemacht hat, für das er heute noch traurige Berühmtheit hält. Zu einem Vampir, einem Schlechter, einem Monster. Auch ein Monster hat Eltern, hat Geschwister, ist zur Schule gegangen und hat sich zum ersten Mal verliebt. Wie wurde aus dem kleinen Fritz das Monster Hamann? Tobi, wir sind ja hier heute auf dem Engelbostler Damm in Hannovers Nordstadt. Du weißt es wahrscheinlich, die Straße wird ja umgangssprachlich auch E-Damm genannt. Und genau hier hat Fritz Hamann die entscheidenden Jahre seines Lebens verbracht. Also Kindheit, Schulzeit und auch später seine jungen Erwachsenenjahre. Alles in einer Straße.
Das ist schon verrückt. Aber tatsächlich, ich kenne das. Bei mir lag zwar die Schule woanders, aber ich bin in meiner Kindheit und Jugend dreimal umgezogen. Immer innerhalb derselben Straße. Und bei Hamann ist es ja eigentlich sogar noch krasser, weil wirklich sein kompletter Lebensmittelpunkt hier über mehrere Jahre stattfand.
Ja, genau. Wir müssen an der Stelle jetzt einmal kritisch zu uns selbst werden, denn wir haben ja in Folge 1 gesagt, dass wir die Opfer in den Fokus der Geschichte stellen wollen. Diese Folge, müssen wir vorwegschieben, ist leider eine Ausnahme, aber auch eine notwendige. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja immer auf der Suche nach einer Erklärung für das Ganze. Wurde Hamann als Monster geboren oder wurde er zum Monster gemacht?
Die Born-or-Made-Theorie.
Genau. Und um diese Theorie zu überprüfen, haben wir unser Outdoor-Podcast-Studio mobil gemacht. Wir wollen nämlich heute über den E-Damm laufen und alle unterschiedlichen Stationen seines Lebens besuchen.
Was sagt dein Gefühl? Born-or-Made?
Ich habe gar kein Gefühl oder Vermutung. Will ich eigentlich auch gar nicht. Aber wenn er zum Monster gemacht wurde, dann könnte der Schlüssel natürlich in seiner Kindheit liegen.
Ja, die Kindheit sind ja auch die prägendsten Jahre.
Stimmt. Deshalb stehen wir jetzt hier am E-Damm 21. Genau hier hat Hamann als Kind mit seiner Familie gelebt. Wie würdest du denn die Gegend heute beschreiben?
Also um ehrlich zu sein, erinnert hier glaube ich nicht mehr viel daran, wie es damals aussah. Also Wohnhaus 21 ist immer noch ein Wohnhaus, aber unten im Erdgeschoss befindet sich jetzt ein Kumpierladen. Sieht aber ganz lecker aus. Generell gibt es hier im Bereich des E-Damms sehr viele Restaurants und es ist echt total wuselig hier. Immer viel los. Aber guck mal, ich habe ein Bild von vor 100 Jahren mitgebracht. Vergleiche das mal mit heute.
Oh wow, damals sah es schon echt schön hier aus. Also ich sehe hier ein paar Cafés und so einen kleinen Fahrradladen. Es wirkt auf jeden Fall nicht so belebt, wie es hier heute ist.
Und die Laternen, Kerstin. Guck dir mal die Laternen an. Ich muss ja sagen, diese altertümlichen, schnörkeligen Laternen, das finde ich schon voll schön.
Achtung, Überleitung. Vielleicht geht uns ja ein Licht auf, wenn wir jetzt in Hamanns Kindheit schauen. Also ich würde sagen, dann schauen wir uns doch mal das Familiengeflecht Hamann genauer an. In Hannover beginnt am 25. Oktober 1879 das Leben von Friedrich Heinrich Karl Hamann, kurz Fritz. Er wird als jüngstes Kind unter 7 Geschwistern geboren. Zu Hause warten 3 ältere Brüder und 3 ältere Schwestern. Der Familie Hamann geht es trotz der damaligen Verhältnisse nicht schlecht. Nach außen hin geben sie das Bild einer intakten, glücklichen Familie ab, doch dieser Schein trügt.
Die Familie Hamann wird aus ganz praktischen Gedanken heraus gegründet. Geld und Image. Fritz' Mutter kommt aus einer sehr gut situierten Familie. Sein Vater, Friedrich Senior, ist in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Die Vorteile einer Ehe liegen für ihn ganz klar im Geldbeutel bzw. in der Nordstadt. Hier besitzt die Familie seiner neuen Frau mehrere Wohnhäuser. Die Wohnungen darin vermieten sie. Was sich Fritz' Mutter von der Ehe verspricht, wieder ein anständiges Bild abzugeben. Fritz' Mutter ist zu diesem Zeitpunkt bereits verwitwet. Sie hat einen Sohn aus erster Ehe und will mit einem neuen Mann an ihrer Seite schnell wieder ins klassische Familienbild passen. Wenn die Heirat also eines nicht war, dann ganz sicher keine Liebeshochzeit. Sie war Mittel zum Zweck.
Aus dieser Zweckehe gehen 6 Kinder hervor. Als Fritz zur Welt kommt, ist seine Mutter bereits 41 Jahre alt. Für die damalige Zeit ein sehr hohes Alter, um noch Kinder zu bekommen. Fritz' Mutter beginnt unter Asthma zu leiden und ist zunehmend ans Bett gefesselt. Aber was sie körperlich einschränkt, macht sie mit emotionaler Zuwendung wett. Besonders ihrem Jüngsten Fritz zeigt sie viel Wärme, Zuneigung und Fürsorglichkeit. Für Fritz ist seine Mutter seine engste Vertraute, seine Bezugsperson und sein heiligster Schatz. Zu keinem anderen Familienmitglied hat Fritz auch nur annähernd eine ähnliche Bindung. An erster Stelle steht Mutter, dann kommt lange nichts. Nach lange nichts kommt dann Fritz' Schwester Emma. Den anderen Geschwistern geht Fritz eher aus dem Weg. Genau wie seinem Vater. Der Vater ist das genaue Gegenteil der Mutter. Streng, autoritär und ein Choleriker. Sein Umfeld leidet unter seinen Gewaltausbrüchen, besonders Fritz. Und auch im Job machen sich diese Ausraster bemerkbar.
Friedrich Senior arbeitet als Lokomotivheizer. Das ist körperliche Schwerstarbeit. Seine Arbeitswoche hat mehr als 60 Stunden. Ausgleich findet Friedrich Senior im Alkohol und bei fremden Frauen. Nach seinem Feierabend verbringt er ausschweifende Nächte in den Kneipen der Altstadt, trinkt und flirtet und gerät immer wieder in Schlägereien. Ausgerechnet sein eigener Stiefsohn Karl Claudius wird Opfer einer solchen Auseinandersetzung. Er zieht auch schon mal gemeinsam mit Friedrich Senior um die Häuser. Von Wirtschaft zu Wirtschaft, Glas um Glas. Nach einer dieser Nächte erscheint Friedrich Senior morgens mit einem ordentlichen Schädel auf der Arbeit. Karl treibt tot in der Leine. Erschlagen. Zeugen haben die beiden in der Nacht streiten gehört. Der alte Hamann war es leid, dass Karl immer wieder Geld von seiner Mutter zugesteckt bekam. Aber er bestreitet, etwas mit dessen Tod zu tun zu haben. Weitere Zeugen oder Indizien gibt es nicht und so bleibt Karls Tod ungesühnt. In der Nachbarschaft hingegen erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand vom alten Hamann als Mörder, dessen Gewaltausbrüche nicht zum ersten Mal ein Opfer forderten. Schon vor einiger Zeit galt Friedrich Senior in einem anderen mysteriösen Todesfall als Hauptverdächtiger. Das Opfer, sein Vorgesetzter. Aber auch in diesem Fall gab es keine Zeugen, keine Aufklärung, keinen Schuldigen. Friedrich Senior kündigte wenige Tage darauf seinen Job und eröffnete eine kleine Zigarrenmanufaktur.
In der Manufaktur lässt er auch den kleinen Fritz regelmäßig arbeiten. Er muss Tabakblätter befeuchten, von der Hauptrippe befreien, trocknen, wickeln. Ohne Maske zum Schutz seiner Atemwege. Der aufgewirbelte Tabakstaub erfüllt die Luft und legt sich schwer auf die Lungen des kleinen Fritz. Definitiv keine gute Umgebung für ein Kind. Aber dem Vater ist das egal. Wie ihm überhaupt vieles egal ist, was seine Kinder betrifft. Nur seinen jüngsten Fritz nimmt er oft in den Fokus. Fritz ist schon früh anders und zieht damit die negative Aufmerksamkeit des Vaters auf sich. Er spielt gerne mit den Puppen seiner Schwestern. Er hat ein Händchen für textile Handarbeiten. Und er zieht Kleider und Röcke an und bewundert sich darin. Ein No-Go in einer Zeit, in der das Denken in Geschlechterrollen noch stark verankert ist. Jungen spielen mit Autos, Jungen werken mit Holz, Jungen tragen Hosen. Der alte Hamann macht hier keine Ausnahme. Mit Schlägen versucht er, die Eigenarten aus seinem jüngsten Sohn herauszuprügeln. Und auch die Mutter kann ihren Liebling Fritz nicht vor dem Zorn des Vaters schützen.
Puh. Das Zuhause soll einem ja Schutz und Sicherheit bieten. Bei dem Vater war es für den jungen Hamann aber eher ein Ort des Schreckens, oder? Also, er musste ja immer die nächsten Schläge fürchten.
Ja, das stimmt. Aber ehrlicherweise müssen wir auch sagen, so war es früher eben. Also so, wie es jetzt bei Hamann war, mit dem autoritären Vater, so ging es, glaube ich, vielen Kindern damals. Das war für die damalige Zeit ganz normal.
Und sicher hat das Verhalten seines Vaters auch bei Hamann dann zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft geführt.
Ja, klar. Und er hat durch seinen Vater wortwörtlich eingeprügelt bekommen, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und wenn sich natürlich diese Sicht im jungen Fritz schon verankert hat, könnte das seine späteren Aggressionen gegenüber den Puppenjungs erklären.
Dann schauen wir mal weiter. Was ist neben dem familiären Umfeld noch ein entscheidender Faktor?
Die Schule.
Exakt. Dafür sind wir den Edam ein ganzes Stück entlang gelaufen. Hamanns Schule lag ca. 14 Minuten Fußweg von seiner Wohnung entfernt, am Edam 120. Die Schule gibt es heute nicht mehr. Heute steht da ein grünes Wohnhaus und man muss sagen, hier scheint wirklich der Knotenpunkt des Edams zu sein. Hier fahren echt richtig viele Autos, Busse, Straßenbahn auch. Die Straßenbahnhaltestelle ist Luftlinie vielleicht 20 Meter weiter. Es ist wirklich laut hier. Wir haben ein paar Fotos für euch aufgenommen. Wenn ihr euch die anschauen wollt, dann schaut gerne mal bei mordvorort_podcast auf Instagram vorbei. Aber Kerstin, wie war deine Schulzeit?
Ja, top, würde ich sagen.
Ich glaube das jetzt einfach mal.
Na, und wie war es denn bei dir? Wie stand es bei dir so um das Fach Mathe?
Ich sag mal so, ich saß immer neben sehr schlauen Leuten, manchmal hat's abgefärbt. Spaß beiseite, so verloren wie der junge Fritz war ich auf jeden Fall nicht. Seine Zeit in der Schule war ein echter Kampf. Fritz wird mit 6 Jahren in die Bürgerschule eingeschult. Die Bürgerschule ist mit unserer Grund- und Realschule vergleichbar. In 7 Klassenstufen werden die Kinder auf praktische Berufe im kaufmännischen und im handwerklichen Bereich vorbereitet. Die Fächer auf dem Stundenplan sind Lesen und Schreiben, Religion, Gesang, Kirchenlieder und Kopfrechnen. Das ist das absolute Hassfach von Fritz. Überhaupt tut er sich im Unterricht echt schwer. Gleich 2-mal bleibt er sitzen, Klasse 2 und 3. Aber es ist nicht nur der Schulstoff, mit dem er jeden Tag zu kämpfen hat. Auch bei seinen Mitschülern findet er keinen Anschluss. Die anderen Kinder wollen nichts mit ihm zu tun haben. Mit ihm, der sich auch mit 7 Jahren immer noch ab und an in die Hose macht. Er bleibt für sich ein Außenseiter. Auch abseits des Schulhofs sieht man Fritz nie mit anderen Kindern spielen. Während die Nachbarskinder gemeinsam Räuber und Gendarm spielen, streicht Fritz allein herum oder schnippt Murmeln mit seiner Schwester Emma. Nur ein Mitschüler zeigt mehr Interesse an ihm. Leider, muss man sagen. Während des Unterrichts greift er Fritz in die Hose und missbraucht ihn. Der Lehrer bekommt davon nichts mit und der kleine Fritz schweigt. Keine Freunde, die ihm beistehen, keine Erwachsenen, die einschreiten.
Nur mit einer Sache kommt Fritz während seiner Schulzeit sehr gut zurecht. Dem rauen Befehlston der Lehrer. Setzen, steh auf, Ruhe, Hefte zeigen. Von den Kindern wird bedingungsloser Gehorsam erwartet, wie von Soldaten. Und wehe dem, der aufmuckt. Fritz gibt die militärische Ordnung Halt und Struktur. Fast ist es, als ob ihm die enge Disziplin erst Luft und Raum zum Atmen gibt. Nach 9 Jahren auf der Bürgerschule wird Fritz von der Schule verabschiedet. Ein Wechsel auf eine weiterführende Schule ist ihm aufgrund seiner schlechten Noten nicht möglich. Außerdem ist es einfach zu teuer. Fritz muss sich nun einen Job suchen.
Kannst du dich noch erinnern, was du früher werden wolltest?
Ganz klar, Tierärztin.
Der Klassiker also.
Ja, ich wette, bei dir war es ähnlich. Oder warte, lass mich raten. Popstar.
Wow. Wow, krass. Ich bin beeindruckt. Ich habe tatsächlich in den Freundebüchern immer Sänger eingetragen. Ich hatte auch in der Grundschule sogar einen Singclub. bis zum Stimmbruch.
Ja, Mensch, schade. Aber man muss sagen, immerhin für den Podcast reicht es ja noch.
Danke. Ich sag mal so, wir beide sind ja schon ziemlich privilegiert, das wissen wir auch. Wir konnten uns mehr oder weniger aussuchen, was wir machen wollen. Früher war das nicht unbedingt so üblich.
Nein, gar nicht. Der wahrscheinlichste Weg war, dass du das Geschäft deiner Eltern übernimmst. Und dann gab es noch zwei weitere Bereiche, die vor allem in der unruhigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg benötigt worden sind. Das waren Handwerker und Soldaten.
Wir stehen jetzt hier gerade vor einem Kiosk, die moderne Form eines Tabakladens, würde ich sagen, so wie ihn Fritz Hamanns Vater besaß. Bleibt er also unter Papas harter Hand?
Naja, unter harter Hand schon, aber er entscheidet sich tatsächlich ins Militär zu gehen, also weg vom Edam. Aber lass uns jetzt trotzdem nochmal einen Augenblick hier stehen bleiben.
Ich würde dann nochmal schnell was rausholen. Brauchst du auch was?
Fritz sucht sich nach der Schule eine Lehrlingsstelle zum Schlosser. Doch er findet keine Erfüllung und bricht die Ausbildung nach nur wenigen Monaten ab. Er hat jetzt eine andere Idee, was er machen will. Etwas, mit dem er schon in der Schulzeit gut zurechtkam. Er will sein Glück jetzt beim Militär suchen. Mit 15 Jahren verlässt Fritz Hannover. Es geht für ihn in Richtung Neupreisach im Breisgau.
Beim Militär fühlt sich Fritz sehr wohl. Wie schon in der Schule kann er gut umgehen mit der harten Disziplin und dem rauen Ton. Hier scheint er endlich seinen Platz gefunden zu haben. Er ist körperlich gut entwickelt und sportlich fit. Er ist ein folgsamer Soldat und ein guter Schütze. Doch nur 5 Monate später wird Fritz bei einer Übung plötzlich bewusstlos. Seine Kameraden bringen ihn zur Untersuchung auf die Krankenstation. Die erste Diagnose dort? Anzeichen von geistiger Störung, möglicherweise verursacht durch eine Gehirnerschütterung oder einen Sonnenstich. Nur eine von vielen Diagnosen, die Fritz im Laufe der Jahre erhalten wird.
Fritz muss einige Zeit auf der Krankenstation bleiben und kann nicht mehr richtig Fuß fassen. Nach 6 Monaten wird er krankheitsbedingt aus der Armee entlassen. Mit 16 Jahren steht Fritz wieder vor einer ungewissen Zukunft. Was hat er schon erreicht? Er hat keine fertige Schlosserlehre in der Tasche, aus dem Militär wurde er entlassen. Also kehrt Fritz zurück nach Hannover. Aber es ist eine Rückkehr, die seine dunklen Seiten erstmals zum Vorschein bringt.
Zurück in Hannover und um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen, arbeitet Fritz notgedrungen wieder in der Zigarrenmanufaktur des Vaters. Aber die alten Konflikte zwischen Fritz und seinem Vater keimen wieder auf. Bald schwänzt Fritz die Arbeit im Familienbetrieb. Stattdessen kommt er immer später nach Hause, treibt sich rum. In dieser Zeit wird Fritz, das einstige Opfer sexuellen Missbrauchs, selbst zum Täter. Er streift durch die Straßen der Nordstadt. In einer Nebenstraße trifft er auf ein paar Kinder und spricht sie an. Jungen und Mädchen sind dabei. Fritz, der in der Schule keinen Anschluss bei den anderen Mitschülern fand, hat jetzt leichtes Spiel. Als deutlich älterer kommt er gut bei den Kindern an. Er ist nett, charmant und keines der Kinder misstraut ihm, als er die Jungen und Mädchen in einen leerstehenden Keller führt. Doch Fritz hat nichts Gutes im Sinn. In den dunklen, feuchten Kellerräumen, geschützt vor den wachsamen Augen der Nachbarn, vergeht sich Fritz an den Kindern. Die Taten bleiben nicht lange unentdeckt. Nur wenige Stunden später stehen ein paar völlig aufgebrachte Eltern in der nächsten Polizeistation und fordern die Verhaftung des Mannes, der ihren Kindern das angetan hat. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, sich den Kindern unter einem anderen Namen vorzustellen. Die Polizei nimmt die Anzeigen auf und leitet ein Strafverfahren gegen Fritz ein. Das erste von vielen.
Mit 16 Jahren ist Fritz damit erstmalig aktenkundig. Die Schwere der Taten führt dazu, dass er zur Beobachtung seines Geisteszustandes in die Heilanstalt in Hildesheim eingewiesen wird. Es soll geprüft werden, ob Fritz für seine Taten bestraft werden kann oder ob er unzurechnungsfähig ist. Ihm wird eine angeborene Intelligenzminderung diagnostiziert. Damals noch geläufig unter dem Begriff angeborener Schwachsinn. Damit gilt Fritz als unzurechnungsfähig. Das Verfahren wird eingestellt. Allerdings wird er zur weiteren Beobachtung in die Heilanstalt Langenhagen eingewiesen. Zur damaligen Zeit sind Heilanstalten nicht das, was wir heute darunter verstehen. Wo wir mittlerweile auf Verständnis und Hilfe hoffen können, werden die Patienten damals kategorisch verwahrt und ruhiggestellt. Psychische Krankheiten sind noch nicht erforscht und wer von der Norm abweicht, wird als irrsinnig oder besessen abgestempelt. Patienten werden in Anstalten eingesperrt und sogar gefoltert. Sie werden mit Zwangsjacken und Gürteln an ihre Betten fixiert und tagelang in Einzelhaft gelassen. Wer sich dennoch nicht ruhigstellen lässt, kommt ins sogenannte Deckelbad. Das ist eine Badewanne mit abschließbarem Deckel, aus dem nur noch der Kopf des Eingesperrten herausragt. Dort werden aufgebrachte Patienten bis zu 14 Stunden lang im Wasser liegend eingesperrt. Wenn das Ganze dann immer noch nicht, in Anführungszeichen, hilft, erhalten Patienten eine sogenannte Kur. Die Ärzte spritzen dem Patienten Insulin- oder Malariaerreger und lösen damit Fieberschübe aus. Die betroffenen Patienten werden bettlägerig und damit leichter zu behandeln.
Kein Wunder also, dass Fritz es in der Anstalt hasst. Nach ein paar Monaten hält er es nicht mehr aus. Er nutzt einen unbeobachteten Moment während eines Ausgangs und flüchtet. Im Elternhaus kann er nicht untertauchen, aber seine Mutter unterstützt ihn mit ein wenig Geld. Davon kauft er sich ein Zugticket und setzt sich in die Schweiz ab. Bei einem entfernten Familienmitglied findet Fritz Unterschlupf und bald auch eine Anstellung auf einer Schiffswerft. Die nächsten Jahre arbeitet er dort zur vollsten Zufriedenheit seines Chefs. Er führt ein geregeltes Leben, doch das Heimweh treibt ihn zurück nach Hannover. Über sein altes Vergehen und seine Flucht ist mittlerweile Gras gewachsen. Keiner sucht mehr nach ihm. Keiner hat den Namen Fritz Hamann auf dem Radar. Und so kann Fritz in Hannover noch einmal von Null beginnen. Und das Glück ist auf seiner Seite. Der mittlerweile 21-Jährige wird zum Pflichtdienst eingezogen. Seine psychische Krankheit wertet das Militär als temporäres Leiden, das nun ausgestanden sei und Fritz damit diensttauglich. Fritz freut sich auf diese Zeit und verlässt Hannover so schnell er kann. Eine Zeit, die er später als die schönste seines Lebens bezeichnen wird.
Fritz wird beim Jägerbataillon im Elsass stationiert. Dort werden die Soldaten vor allem für den Kampf in bebautem oder bewaldetem Gelände ausgebildet. Und hier blüht Fritz unter der militärischen Ordnung wieder auf. Er versteht sich mit seinen Kameraden und absolviert die Sporteinheiten ohne Probleme. Doch auch diese Hochphase endet in einer herben Enttäuschung. Während eines anstrengenden Marschs bricht Fritz zusammen, wie schon während seiner ersten Dienstzeit. Diagnose: Schwindel, Intelligenzminderung und Dementia praecox, das sogenannte Jugendirresein. Die Dementia praecox kennen wir heute als Schizophrenie. Damit ist das Abenteuer Militär, die schönste Zeit seines Lebens, nach nur wenigen Monaten wieder vorbei. Und das ohne Aussicht auf ein Zurück. Fritz wird als Ganzinvalide und teilweise erwerbsunfähig eingestuft. Ein echter Tiefschlag, denn Fritz profitierte nicht nur charakterlich von der Disziplin und Kameradschaft. Die Dienstzeit beim Militär bedeutet auch soziale Sicherheit. So heißt es in einem militärischen Leitfaden an die Reservisten der damaligen Zeit: Niemand wird dir verdenken, dass du dich freust, in die Heimat zurückzukehren. Bei vielen Reservisten aber verblasst bald die Freude, wenn der Ernst des Lebens und die Sorge um das tägliche Brot an ihn herantritt und mancher denkt dann doch mit heimlicher Sehnsucht zurück an die schöne, sorglose Soldatenzeit. So sorglos wie als ein Soldat, der seine Pflicht tut, lebt man wohl kaum wieder. Und das bekommt auch Fritz zu spüren. Er erhält einen Invalidenausweis und eine kleine militärische Rente von 21 Mark im Monat. Zum Vergleich, die Kaufkraft für eine Mark läge heute bei 8,20 Euro. Das bedeutet also, hätte Fritz jetzt gelebt, müsste er mit rund 41 Euro pro Woche auskommen.
Was muss das für eine Enttäuschung für Fritz gewesen sein? Er hatte endlich etwas gefunden, was ihm Spaß machte und in dem er gut war. Und dann kommt ihm die Gesundheit in die Quere. Was hat er jetzt noch für Möglichkeiten? Für Fritz scheint es nur eine Wahl zu geben. Zurück nach Hannover. Und damit auch zurück in den Radius seines Vaters. Der ist bereit, Fritz wieder in der Zigarrenmanufaktur einzustellen. Doch die Aussicht auf den Job kann Fritz nicht locken. Er ist frustriert über seine unfreiwillige Rückkehr, hat keine Zuversicht, ist antriebslos. Er setzt das gleiche, ziellose Leben fort, das er vor seiner Flucht gelebt hat. Doch die kleine Militärrente reicht hinten und vorne nicht. Das bringt Fritz auf eine Idee, die das Verhältnis zu seinem Vater noch weiter verschlechtern wird. Er verklagt ihn auf Unterhalt. Damit trägt Fritz die familiären Streitigkeiten auf eine nächste, eine juristische Stufe. Die Klage wird letztlich abgewiesen, doch der Stachel sitzt tief. Von nun an wird der Vater seinem Sohn bei jeder sich ergebenden Gelegenheit drohen, ihn wieder in eine Heilanstalt einweisen zu lassen. Den einzigen Ort, den Fritz wirklich fürchtet.
Ich glaube, alle kennen jemanden, der mit psychischen Krankheiten zu tun hat. Und viele verstehen auch, dass das ganz und gar nicht harmlos oder nur Kopfsache ist. Ich muss echt sagen, ich werde immer richtig wütend, wenn ich sowas höre. Und auch wenn ich gar kein Mitleid mit Hamann haben kann, aber was er da in der Heilanstalt erlebt haben muss, ist echt grausam.
Und wie furchtbar, dass sein Vater immer wieder gedroht hat, ihn genau dort wieder einweisen zu lassen.
Ja, er hat richtig mit seiner größten Angst gespielt.
Und was ich auch ganz schlimm finde, dass Menschen mit psychischen Krankheiten so stigmatisiert wurden. Das ist ja heute in vielen Teilen durchaus tatsächlich auch noch so. Aber ich finde, es ist schon eine gewisse Awareness für das Thema mentale Gesundheit da. Und es gibt jetzt immerhin spezialisierte Ärzte und Therapien und Medikamente. Damals wurde man einfach abgeschoben und ruhig gestellt, wie Aussätzige von der Gesellschaft. Als ob man nicht dazugehören würde, weil man mental zu kämpfen hat. Und diese Hoffnungslosigkeit der Menschen, zu wissen, dass dir niemand weiterhelfen kann, du im schlimmsten Fall zur Verwahrung in einer Heilanstalt kommst und hinterher vielleicht sogar noch traumatisierter bist als vorher.
Ja, gut, dass psychische Erkrankungen dann irgendwann Einzug in die Forschung gefunden haben. Auch, müssen wir auch ganz klar sagen, wenn da heute natürlich noch Luft nach oben ist. Also dieses ganze Thema psychische Verfassung und das erlittene Trauma, das sind natürlich definitiv Faktoren, die Hamann nachhaltig geprägt haben können.
Wir haben also einen gewalttätigen Vater, Missbrauch in der Kindheit, eine psychische Erkrankung und ein erlittenes Trauma in der Heilanstalt. Was sollten wir uns jetzt noch anschauen?
Na, pass auf, wir laufen den Edam jetzt einmal runter bis zur Christuskirche. Die können wir tatsächlich von hier aus nämlich schon sehen. Und die stand auch damals zu Hamanns Zeiten schon. Sie ist dann zwar im Zweiten Weltkrieg in Teilen zerstört worden, aber konnte später wieder aufgebaut werden. Oh, stell dir doch jetzt mal vor, die Glocken würden einfach anfangen zu läuten und wir würden jetzt den gleichen Sound hören, den auch Hamann früher gehört hat, wenn er hier in seiner Nachbarschaft unterwegs war.
Irgendwie gruselig.
Ja, schon. Na gut, wir müssen uns auf unserer Suche nach dem Trigger unbedingt noch einen letzten, aber sehr zentralen sozialen Baustein anschauen.
Die Liebe.
Die Liebe. Fritz ist athletisch, gut aussehend und er ist bereit, sich zu verlieben. In der Nachbarschaft lernt er ein Mädchen kennen. Die junge Erna ist blond, hübsch und sie weiß, was sie will. Sie will Fritz. Die beiden verstehen sich gut. Sie treffen sich häufig. Irgendwann küssen sie sich zum ersten Mal. Sie werden ein Paar. Sie schlafen zum ersten Mal miteinander. Für Fritz ist es die erste, die ganz große Liebe, nach seiner Mutter natürlich. Und diese Liebe will er auf keinen Fall verlieren. An Weihnachten macht er seiner Erne einen Antrag und sie sagt ja. Fritz hat Träume und Ziele für diese Beziehung. An der Christuskirche eröffnen die Verlobten ein gemeinsames Fischgeschäft. Doch das junge Glück wird auf eine harte Probe gestellt.
Als Fritz die Nachricht erhält, fällt er aus allen Wolken. Seine Mutter ist tot. Seine engste Vertraute, seine Bezugsperson, sein heiligster Schatz. Die Nachricht lässt seine heile Welt einstürzen. Eine Leere macht sich in ihm breit. In seiner Trauer ist er wie gelähmt. Nichts bereitet ihm mehr Freude. Er vernachlässigt sein Umfeld. Das betrifft auch das Fischgeschäft. Der Laden ist bald gegen die Wand gewirtschaftet und Erna, während ihr Verlobter trauert, lässt sie sich in die Arme eines anderen fallen. Sie sucht Nähe und Zuwendung bei einem, der finanziell besser dasteht und klüger ist. Die Verlobung ist Geschichte, die Beziehung am Ende. Und plötzlich hat er seine beiden wichtigsten Bezugspersonen, seine Mutter und Erna, verloren. Fritz trauert, weint viel. Diesmal gerät er in eine Abwärtsspirale, die ihn schnell und gewaltig immer tiefer in ihr Zentrum reißt und nicht mehr ausspucken wird.
Ob er diesen Einschnitt überwunden hat, wissen wir nicht. Doch das Thema Trauer wird ihn noch eine Weile begleiten, wenn auch auf eine andere Art. Denn Fritz macht jetzt aus der Trauer der anderen ein Geschäft. Um an Geld zu kommen, gründet er eine falsche Desinfektionsfirma. Familien, die einen Menschen verloren haben, beauftragen ihn, um in den Räumlichkeiten der Verstorbenen für Ordnung zu sorgen. Fritz hat jedoch anderes im Sinn. Er sucht in den Zimmern der Verstorbenen nach Wertgegenständen. Bevor die Trauerfamilien den Verlust bemerken können, macht er sich damit dann aus dem Staub. Das geht nicht jedes Mal gut.
In den nächsten 20 Jahren verbringt Fritz fast ein Drittel seiner Zeit in Untersuchungshaft, Gefängnissen oder Zuchthäusern. Das Zuchthaus ist ein Gefängnis mit strafverschärfenden Haftbedingungen. Häftlinge werden hier zu harter körperlicher Arbeit gezwungen, zum Beispiel in Steinbrüchen oder beim Torfstechen. Oft bis zur totalen Erschöpfung. Auch den Ersten Weltkrieg erlebt Fritz nur hinter Gittern mit. Er sitzt wieder einmal eine 5-jährige Zuchthausstrafe wegen Diebstahl ab. Doch neben Diebstahl gibt es noch einen anderen Straftatbestand, der sich zunehmend in Fritz' Akte häuft. Sittliche Verfehlung an jungen Männern und Kindern. Denn eines hat Fritz mittlerweile gemerkt. Seit der Trennung von Erna findet er Frauen nicht mehr anziehend. Aber Jungen und Männer wecken jetzt sein Interesse.
Der Abwärtsstrudel hat Fritz vollends erreicht und reißt ihn in seine Tiefen. Das Monster Hamann ist erwachsen. Und 1918 wird dieses Monster auf den kleinen Friedel Rothe treffen und zum ersten Mal morden. Wir haben am Anfang dieser Folge über die Born-or-Made-Theorie gesprochen. Zur Erinnerung, es geht darum, ob jemand zum Mörder geboren oder gemacht worden ist. Dabei geht es nicht um Rechtfertigung oder die Schmälerung von Schuld. Wie in allen Krimiserien oder Psychothrillern geht es darum zu verstehen, was in den Köpfen solcher Menschen wie Hamann abgeht.
Wir haben seinen gewalttätigen Vater kennengelernt, der selbst mit 2 Morden in Verbindung gebracht wurde. Wir haben erfahren, dass Hamann selbst früh Opfer von körperlicher und seelischer Gewalt geworden ist, die ihn bis zu seinem Aufenthalt in der Heilanstalt verfolgt hat. Zudem wissen wir nun mehr über seinen Gesundheitszustand. Und dann? Traumjob weg, Traumfrau weg, Mutter tot. Alles endgültig und für immer. Auf der anderen Seite hat Hamann bereits früh selbst seinen kriminellen Werdegang mitbestimmt. Er vergriff sich immer wieder an Kindern. Das ist das, was wir nach einjähriger Recherche rekonstruieren konnten. Was in den Akten und Protokollen auftaucht. Und was denkst du, lieber Podcasthörer oder liebe Podcasthörerin? Born or made?
In der nächsten Folge tauchen wir tiefer ab in das Jagdrevier von Fritz Hamann, den Hauptbahnhof. Wie ist Hamann bei seinen Taten vorgegangen? Und was passierte hinter verschlossenen Türen?
Nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Hackebeilchen macht er Schabe Fleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabe Fleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.